Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich auch als Joker von der Bank mich
Ja,
für
wenn halt
weitere
ja keine Wahl
Einsatzminuten
mehr,
empfehlen
weißt
sollte. Ja, schon die anderen gelb gesperrt oder
du? Dann
Invalide.
musst du auch mal einen dritten Torwart als Feldspieler bringen.
Ja, öfter mal was Neues wagen. So ist der Fußball. Also ich meine, wenn der eine seinen Flieger verpasst und deswegen nicht zum Training erscheint, ne, ist das ja nicht das Problem vom Zeugwart. Ne, der kann ja noch mal helfen.
So.
Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, zehnmal deutscher Meister.
Der Klopp, die Weichweich nach vorne, auf Uri, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki. Der kann ihn überhaupt schießen, und Tor!
Es sind die Berliner Wochen für die deutsche Legende. Den Gastspielen Moabit und Lichterfelde wird kommenden Freitag noch das Gastspiel in Prenzlberg folgen. Aber bleiben wir erstmal nicht hier und jetzt und sprechen über die fußballerisch mageren Spiele beim BRK und bei Viktoria. Unsere Mannschaftsaufstellung ist dabei am heutigen Abend sehr ausgedünnt, weswegen wir allerdings mal wieder eine neue Stimme begrüßen dürfen. Buongiorno, Kilian.
Hallo Nils und hallo an alle, die das hören. Ja, ich fühle mich ein bisschen wie der Kreisliga Ronaldo, der eingewechselt wird oder seine Chance bekommt, weil alle anderen zu verkatert sind. Aber ich werde die Chance nutzen und alles auf den Platz lassen.
Auch wenn Jonas nicht da ist, muss ich seine Frage stellen, wie immer. Wer bist du, was machst du und warum die BSG Chemie?
Ich bin Kilian. Ich mache bei der BSG Chemie im Medienteam die ehrenvolle Aufgabe, jede Woche die Vorberichte zu schreiben. Das heißt, für alle, die ab und zu mal in der App auf dem Weg zum Spiel oder auf der Toilette oder sonst wo die Berichte über den kommenden Gegner lesen, lesen meine Texte und sind damit hoffentlich auch zufrieden und oder motiviert. Warum die BSG Chemie? Das ist eine gute Frage, auf die ich auch nicht so recht eine Antwort weiß. Ich hatte schon immer ein Faible für den unterklassigen Fußball und irgendwie hat es dieser Verein geschafft, mich in den Bann zu ziehen, obwohl meine ersten fünf Erlebnisse im AKS, glaube ich, fünf Remis waren, die dreimal auch torlos geendet sind. Nichtsdestotrotz hat es mich irgendwie gecatcht und jetzt seit etwas über 2 Jahren, glaube ich, im Medienteam tätig, da sowohl Texte als Mädchen für alles und eben die Vorberichte als wöchentliche oder dank vieler englischer Wochen mehrmals wöchentliche Aufgabe.
Und nun auch Podcast. Und wir werfen dich hier direkt ins kalte Wasser. Wobei, ich glaube, es könnte schwierige Spiele geben als die heutigen. Wir kommen aber allerdings erstmal zu den News. Denn es gibt eine Neuerung in der deutschen Medienlandschaft. Es gibt jetzt einen brandneuen WhatsApp-Kanal, wo man Informationen, News, Bilder, etc. um den Spieltergrund herum bekommen kann. Nutzt du das, Kilian?
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es noch nicht ausgecheckt habe. Aber es ist natürlich großartig, dass wir multimedial die deutsche Familie jetzt mit Infos versorgen. Und bin mir sicher, dass das in der Zukunft durch den einen oder anderen Erfahrungswert, der dazukommen wird in der Kommunikation, bestimmt auch optimal genutzt werden wird. Da wäre auch mit der besten Jana von allen, mit einer sehr kompetenten Medienchefin gesegnet sind.
Wir verlinken natürlich, es haben auch schon 850 Leute auf Abonnieren gedrückt, also eine durchaus recht passable Zahl. Auch woran geht es natürlich in der Infrastruktur in Leutsch. Es wurde im Laufe der Woche die Modernisierung der Treppe zum Nordheim auf der Tribünenseite angefangen. Ich weiß nicht, ob es auch finalisiert wurde. Die wurde jetzt auf jeden Fall begradigt und es gibt einfach neue Stufen da, dass man gerade in der Dunkelheit nicht mehr unbedingt stolpern muss auf dem Weg zum Catering-Stand. Zudem wurden die Notbeleuchtungen auf der Dieter-Schwalbach-Tribüne saniert und der Abriss des Sozialtrakts hat heute, also am Aufnahmetag am 7. März, auch begonnen. Kilian, wie siehst du das? Wie siehst du die Entwicklung in der Infrastruktur in Leutsch?
Bei der Begradigung der Treppe habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass alle Menschen, die altehrwürdigen Treppen gewohnt sind, jetzt in schöner Regelmäßigkeit erstmal auf die Schnauze fliegen, weil sie das nicht mehr gewöhnt sind, dass man da gar nicht so viel Acht geben muss auf seinen Tritt. Ansonsten natürlich klasse Sache, dass unser Stadion ein Juwel ist, das wissen wir alle, und dass auch ein in die Jahre gekommenes Juwel dann doch hier oder da mal ein Update braucht, ist natürlich auch super, dass sich am Sozialgebäude was tut. Ebenso Und generell einfach schön zu sehen, dass es vorangeht und dass auch dieses Steine statt Beine nicht nur heißt, dass wir keine neuen Spieler holen, sondern dass tatsächlich an den Steinen auch was passiert, ist natürlich auch wirklich, wirklich schön. Und ich freue mich, wenn unser Wohnzimmer da mal im neuen und ganz, ganz, ganz strahlenden Glanz sich präsentieren kann.
Besser kann man es kaum sagen. Tradition hatte auch die zweite Veranstaltung der 125-Jahr-Jubiläums, des Jubiläumsjahres. Und zwar am vergangenen Samstag im Kaperhaus in Plagwitz und Lindau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es liegt. Eine Podiumsdiskussion zum Thema 50er Jahre rund um den Meistertitel 1951 und die Nachwende, also die Nachjahre davon. Es gibt auch einen YouTube-Mitschnitt. Wer es nicht gesehen hat, kann das nachholen. Ich soll euch das von Jonas ganz, ganz nah ans Herz legen. Soll anscheinend eine sehr gute Podiumsdiskussion sein. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Hast du es gesehen, Kilian?
Leider auch noch nicht, nein.
Das werden wir natürlich nachholen und ihr hoffentlich auch, falls ihr es nicht getan habt. Die nächste Veranstaltung ist dann erst am berüchtigten 10. Mai. Da werden wir dann sicherlich nochmal gesondert drauf zu sprechen kommen. Ebenfalls historisch ist das Duell, das der zweiten im Stadtpokal bevorsteht. Wir haben es ja angesprochen und fast schon herbeigeschrien. Das Los heißt LV Sachsen-Leipzig. Das Spiel ist bis jetzt schon mal vorterminiert auf den 10. April. Das ist ein Mittwoch um 18 Uhr. Ich schätze mal, das ist nicht unbedingt im Sinne der Vereine, weil beide Vereine haben anderthalb Wochen davor ein spielfreies Wochenende. Ich glaube nicht, dass beide Vereine, wo halt natürlich noch mehr Kicker im Amateurbereich arbeiten müssen und studieren müssen, ja, dass die Bock hatten, Mittwochabend anzutreten.
Ich meine, auch wenn ich dich ungern korrigiere, ich meine, das Wochenende 10 Tage vorher ist nicht spielfrei für uns. Wir haben am 1. Das Spiel, das ist der Ostermontag, da ist das Spiel angesetzt worden heute, einer von den Spieltagen. Also das Osterwochenende ist nicht ganz spielfrei
Es
da.
geht ja um die zweite, es geht ja um die Stadtliga.
Ach ja, entschuldige, entschuldige. Schneiden wir raus.
Die zweite hätte spielfrei am Wochenende, ich meine auch der LV Sachsen. Der Stadtverband sieht es leider anders. Trotzdem natürlich ein brisantes Duell. Wir haben beide nicht die Zeiten mit der SGLL und die Nachfolgejahre davon miterlebt oder generell die FC Sachsen-Jahre. Der fehlt an dieser Stelle leider ein Bastard oder ein Lochi. Aber Kilian, du als ja, Gelegenheitshopper in Leipzig. Warst du schon mal am 99 auf dem Merseburger, an der Merseburger Straße?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe scheinbar auch in den vergangenen Jahren nicht ganz so viel Zeit gehabt wie du, um die Leipzig-Komplettierung voranzutreiben. Aber ich werde mir das auf keinen Fall entgehen lassen, was mir bisher an Screenshots von Facebook-Kommentaren seitens der kommenden Gegner unserer zweiten da bisher untergekommen ist, scheint es ein absolut vielversprechendes Duell zu werden. Und unsere zweite auf dem Weg durch den Stadtpokal zu begleiten, ist mir tatsächlich die vergangenen Jahre bei den Highlight-Spielen, ob das jetzt in Pabo oder auch das Finale in Mark Ranstädt oder sowas war, konnte ich leider tatsächlich nie, beziehungsweise war nicht in der Stadt. Da bin ich auf jeden Fall und da werde ich nicht nur das Kreuzchen an dem Ground machen, sondern auch das goldene C von der zweiten anfeuern.
Ich hoffe, ihr natürlich auch, die das hören, denn ja, das ist schon durchaus einmalig, dass das zustande kommt und der LV Sachsen dann weiterhin irgendwie permanent im Abgrund kann immer das letzte Duell gegen die Chemie sein, dieses Deutscher-Bruder-Duell, wie das ein Fanclub der wenigen Verbliebenen dort selbst beschrieben haben. Also am 10. April in Lindenau an der Merseburger Straße um 18 Uhr. Kommt vorbei, die Zweite freut sich. Ebenfalls haben wir natürlich noch unser Frauenteam im Programm. Die haben am vergangenen Sonntag gegen den SV Johannstadt aus Chemnitz gespielt. Während wir beim BHK, darauf kommen wir natürlich später noch zu sprechen, ein recht müdes Spiel gesehen haben mit wenigen Toren, konnte man Leutsch ein 12:0 bestaunen. Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und haben uns wieder eine Spielerinnenstimme eingeholt. Trainer Cenk Gültaş ist noch im Urlaub, den entschuldigt sich noch, aber Caroline Wötzel steht uns mit einer Spielzusammenfassung bereit.
Hallo an alle. Hier meine kleine Zusammenfassung zum Spiel gegen Johannstadt letzten Sonntag. Ja, wir hatten ja bestes Fußballwetter, die Fans hatten Lust, wir hatten Lust. Das Ergebnis 12:0 spricht ja auch für sich. Ja, mussten ein bisschen umstrukturieren hinten in der Verteidigung vor allem. Da mussten wir uns neu sortieren. Es haben ein paar Spielerinnen von uns gefehlt, haben das aber solide gemacht dort hinten. Ging, glaube ich, relativ schnell in Führung, in der zweiten Minute. Mit dem 1:0 machen dann noch zwei weitere Tore in der ersten Halbzeit. Ja, und ab Hälfte 2 ging das dann munter weiter mit dem Tore schießen. Hätten sicherlich noch in der ersten Halbzeit die ein oder andere Bude machen können. Da hat es ein bisschen an der Chancenverwertung gehapert, aber ja, haben immer versucht, den Ball schnell zu erobern, um schnell wieder in den Angriff zu kommen. Das hat auch eigentlich wunderbar geklappt. ja, haben wir da eigentlich insgesamt ein wirklich gutes Spiel hingelegt als Mannschaft. Wie gesagt, 12-0, das spricht eigentlich schon für sich. Und ja, ich denke, sowohl das Team als auch Trainer und Fans konnten an dem Tag absolut zufrieden sein.
Ja, definitiv. Ich glaube, über ein 12-0 würde man sich bei den Herren nicht beschweren. Namentlich nochmal die Torschützin Jessica Knietzer mit 2 Toren, Marlene Haberecht und Anja Mittag mit jeweils 4 Toren, Amy Herrmann und Charlotte Pelz mit jeweils 1 Tor vor 55 Zuschauern auf dem Kunstrasen. Dabei Chemie nun auf Platz 2 mit einem Spiel mehr als Verfolger Spielvereinigung Leipzig und 3 Punkte mit ebenfalls einem Spiel mehr gegen den Chemnitzer FC. Am kommenden Sonntag, parallel zu unserem Heimspiel gegen Zwickau, spielt die Frauenmannschaft auch. Früher sind diese Spiele immer ausgefallen, wenn es auf denselben Tag wie die Herrenmannschaft gelegt wurde. Diesmal zieht man zu Olympia Leipzig um. Kann man auch nochmal gesondert drüber reden, glaube ich, auch mit den Akteuren des Frauenteams. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht wirklich im Sinne des Teams, wenn dort Zuschauer verloren gehen. Damit kommen wir aber zum Sportlichen der ersten Herren, und zwar zum vergangenen Sonntag, denn dort ging es nach Berlin-Moabit. Ich habe die Reise angetreten, Kilian nicht. Kilian, wo hast du das Spiel verfolgt?
Tatsächlich auf dem Ohr, so gut es ging, da ich mich noch auf der Rückreise befand, hat das auch nicht durchgehend hingehauen. Im Nachhinein ist es schade, dass ich die erste Halbzeit gehört habe und nicht die zweite. Da wäre emotional deutlich mehr rumgesprungen. Es hat mich natürlich grundsätzlich natürlich wahnsinnig gefreut, dass wir das Spiel noch geholt haben. Auf der anderen Seite hing mir die Erinnerung ans Hinspiel und dieses wirklich klackige 0-0 auf dem Leutscher Acker auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Und ich habe eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Meines Wissens war es ja auch dann für die Anwesenden auf der Rückreise nicht ganz so toll und der emotionale Höhepunkt gegen Ende des Spiels wurde dann relativ zügig getrübt. Aber nichtsdestotrotz 3 Punkte gegen den Tabellenvorletzten. Keine Selbstverständlichkeit. Abhaken, mitnehmen, passt schon. Und weiter geht's. Wie hast du das Spiel denn erlebt?
Relativ gelangweilt die meiste Zeit, muss man sagen. Denn also man erfährt ja zum Tabellenletzten oder Vorletzten dann schon mit der Erwartung hin, dass man da was holt, dass man vielleicht auch nicht erst am 90. das Tor schießt. Dementsprechend, ja, ich will nicht sagen, dass die Stimmung getrübt war. Die war, glaube ich, bis nach der Halbzeit eigentlich immer recht gut. Aber irgendwann hat man schon gemerkt, dass man da schon nicht so ganz zufrieden mit ist, wie es da steht. Man war natürlich die bessere Mannschaft, aber Tore hat man halt nicht erzielen können. Es gab ja noch die Minute 66 und 67, wo 2 große Aufreger kamen. Erst mit der Elfmeterszene von Brückmann gegen Bremer und dann auf der Gegenseite Meter gegen Hadžić. Für diejenigen, die es nicht gesehen oder gehört haben, der BRK möchte einen Elfmeter haben, wo Bremer gegen Brückmann einfädelt. Muss man sagen, da sieht Brücke echt doof aus. Da kann man sich cleverer anstellen. Bremer fädelt aber auch ein. Finde ich okay, da keinen Elfmeter zu pfeifen. Und auf der Gegenseite dann Yannick Meter, der im Strafraum fast wegrutscht und mit seinem Fuß in den Fuß von Hadžić reinrutscht. Und der Schiedsrichter zeigt zuerst auf Elfmeter. Nach Protest und Beratung mit seinen Linienrichtern wurde der Elfmeter aber zurückgenommen. Wie siehst du diese, ja, doch schon sehr kuriose Szene? War es ein Elfmeter, war es kein Elfmeter?
Für uns ist es logischerweise immer ein Elfmeter. Würde dir wahrscheinlich und unterm Strich wahrscheinlich auch dem Schiedsrichter gespannt recht geben, so wie ich die Szene vor Augen hatte. Also die Szene in unserem Strafraum, da gebe ich dir recht, kann sich Brücke wahrscheinlich nicht beschweren oder es gibt Schiris, die den geben gegen ihn, vor allem in der Liga, wo es zum Glück keinen Videobeweis gibt. Aber das macht der Stürmer vom BRK, versucht es, wie es so schön heißt, schlitzohrig da den Fingerzeig auf den Punkt rauszuholen. Finde ich aber auch absolut in Ordnung, den nicht zu geben. Der von Yannick Meher, wenn ich mich an die Zusammenfassung recht entsinne, dann sieht das auch je nach Perspektive seltsam aus, aber wie du schon erwähnt hast, er rutscht selber weg und rutscht sozusagen in die Bewegungsrichtung des Beins hinein. Same thing wie auf der anderen Seite. Gibt bestimmt jemanden, der den gibt und summa summarum könnte man sich wahrscheinlich auch nicht zwingend beschweren, wenn er den gegeben hätte. So, und da wir das glimpflichere Ende am Ende auf unserer Seite hatten in dem Spiel, alles in Ordnung. Wäre das Spiel jetzt 0-0 ausgegangen, würdest du mich hier in einem ganz anderen Tonfall erleben. Dann wären die Emotionen im Leuter-Fanblog vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise hochgekocht. So, unterm Strich bin ich fein damit, aber ich meine, Lochi ist es ja immer mit dem schönen Zitat mit viertklassige Liga, siebtklassige Spieler, fünftklassige Schiris. Das stimmt halt leider häufiger, als dass es nicht stimmt. Und was wäre denn deine Einschätzung dazu gewesen oder wie sah es denn im Stadion aus?
Also im Stadion ganz klar Elfmeter für mich. Auch ohne grün-weiße Brille würde ich sagen. Also man hat nicht gesehen, dass er wegrutscht, aber man hat halt gesehen, dass dieser Kontakt da war, weil ihn halt trotzdem einfach in die Hacken läuft. Und auch wenn das unglücklich ist, weil er eben da in den Fuß reinrutscht, ist es halt irgendwie auch Elfmeter. Und also ich hätte ihn schon gegeben als neutraler Schiedsrichter, sagt sich blöd, aber wie Till gesagt hat, liebe Grüße, vielleicht der Elfmeter einfach dann sonst wo gelandet und dann wäre das Spiel auch wirklich 0-0 ausgegangen. Also andersrum, als wenn man, als wenn das, also wenn wir dann nicht das Siegtor geschossen hätte, wo wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber es war eine sehr kuriose Szene. Ich habe mich dann auch an die Szene gegen den Chemnitzer FC erinnert, wo wir halt beim Linienrichter protestiert hatten und das natürlich, wie eigentlich sonst auch, nichts gebracht hat. Und diesmal hat es halt eben was gebracht und das beschreibt, glaube ich, unsere Saison auch ganz gut. Aber wir wissen ja, dass es am Ende doch relativ egal war. Denn in der 91. Minute spielt Marcel Hilst den Florian Kirstein Doppelpass, der sich auf der rechten Seite irgendwie durchsetzt und den Ball in die Mitte bringt, wo Maximilian Jagatic steht und seinen Torriecher beweist und dann ins leere Tor einschiebt zu seinem ersten Tor im Profibereich. Hochverdient und längst überfällig, Kilian.
Hochverdient für ihn oder für uns? Also mich freut es natürlich wahnsinnig, dass der Junge sein Tor geholt hat. Medo hatte es ja danach im Interview angekündigt, dass er ja auch über den Winter auf jeden Fall krankheitsbedingt erst ausfiel und dann Rückstand aufzuholen hatte. Ich finde es wahnsinnig schön. Er scheint Chemie und all das, was da außenrum damit zu tun hat, zu leben, wie es so schön heißt, oder wirklich zu fühlen und da mit Herzblut dabei zu sein. Das Tor zu dem Zeitpunkt mit einem schönen mitgereisten Mob, vor dem er feiern kann, direkt in die Kurve rennen kann. Super schöne Situation. Ich glaube, dass wenn wir eine stabilere Saison spielen würden und auch unsere Startaufstellung oder unser Kader ein stabileres Gerüst hätte, wäre er wahrscheinlich auch schon häufiger und vermehrt und auch vielleicht für längere Zeiträume zu Einsatzminuten gekommen. Wenn man besseren Gewissens junge Spieler dann mit reinschmeißen kann. So freut es mich wahnsinnig. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch an ihn, an beide Jagatschitz in dem Fall. Und ich bin gespannt auf mehr. Also darf er gerne so weitermachen. Was wäre denn deine Einschätzung dazu? Wie oft willst du Jagatic Junior sehen in der Startelf oder von der Bank oder wie viele Minuten soll er denn bekommen in deinen Augen?
Das ist natürlich immer so eine Sache mit jungen Spielern, die auch sehr talentiert sind. Also Max Jagatic ist ja zweifelsohne wahrscheinlich einer der talentiertesten Spieler in unserem Kader. Hatte aber nicht nur im Nebenspiel, sondern auch generell in der Saison bisher sehr viele unglückliche Aktionen gehabt und ist nicht vom Glück verfolgt gewesen, sagen wir so. Vielleicht ist das jetzt auch der berühmte Knoten, der geplatzt ist. Man weiß es nicht. Er ist ja auch noch sehr jung und ich denke, dass es so richtig ist, wie Miguel das macht mit seinem eigenen Sohn. Ich glaube, er spielt auch keine Rolle, dass das Vater-Sohn-Verhältnis ist. Einfach Trainer-Spieler und man muss ihn halt behutsam ranführen. Er hat jetzt auch am Wochenende 15 Minuten bekommen statt nur 10. Also gestern, nicht am Wochenende. Und ja, also die Zeit, die er bekommt, die wird ihm gut tun. Daran kann er wachsen, daran kriegt er die Erfahrung mit. Und dann reicht es vielleicht nächste Saison auch mal für 45 oder vielleicht auch für 90. Man darf gespannt sein. Ich glaube, wir drücken ihm da alle die Daumen. Und jetzt das erste Tor ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung in seiner Heimatstadt. Und das ist Balsam für die Seele von vielen, vielen Chemikern.
Er weiht sich ja in dieser Saison auch tatsächlich in eine nicht allzu lange Liste an Torschützen ein, bei unserer ersten Elf. Also ist das ja schon auch eine exquisite Auswahl an Spielern, zu denen er sich da jetzt dazu gesellt. Aber ich bin ganz bei dir. In dem Alter muss er die Erfahrungen sammeln, dass gerade als junger Spieler, wo auch körperlich noch nicht alles ausgereizt ist, jetzt vielleicht nicht zwingend beim BHK oder gestern gegen Viktoria, aber wenn man dann gegen die klischeehafte 1,90, 89 Kilo Regio-Innenverteidigerkante sich irgendwie durchsetzen muss, Bewegungsabläufe, Laufwege, die Harmonie mit dem Rest des Teams, das kommt alles mit der Zeit. Und ich bin gespannt auf das, was kommt, und drücke ihm dann natürlich nur die Daumen für die nahe und die ferne Zukunft in Deutsch.
Dann würde ich sagen, dann holen wir mal den Berliner ab zu seiner Meinung im Spiel, im ersten Berliner Spiel in der Berliner Woche. Bastian hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen.
Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich kann heute leider nicht dabei sein und möchte euch auf diesem Weg meinen Blick auf die Berliner Woche geben. Und die hat ja angefangen mit einem Auswärtsspiel beim Berliner Athletic Club 07. Und das war ein Spiel, von dem ich, um ehrlich zu sein, vorher gar nicht so viel erwartet hatte. Und die Erwartungen wurden dann irgendwie auch weitgehend erfüllt. Die stehen unten drin, haben sich jetzt so ein bisschen gefangen mit Volkan Uluç, also vorher eigentlich Kanonenfutter mehr oder weniger und jetzt aber auch hin und wieder mal in der Lage zu gewinnen. Also sollte man eigentlich vor dem Spiel auch gewarnt gewesen sein. Und ja, was sich dann da so dargeboten hat, war ja irgendwie auch, ja, ein Spiel, das sich, man möchte sagen, im Mittelfeld abgespielt hat, weitgehend ohne Chancen. Und die erste Halbzeit insbesondere war etwas, was mich schon auch enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, dass wir uns da vielleicht ein bisschen anders vorstellen. Also mit zunehmender Spielzeit hatte ich dann doch schlechte Laune, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich am Anfang nichts erwartet hatte. Ja, das war mir dann irgendwie zu wenig und hatte ein schlechtes Gefühl in der Halbzeit. So, jetzt kommt's aber. In der zweiten Halbzeit, wo wir ja auf den Gästeblock gespielt haben, hat sich das alles ein bisschen gedreht. Da hatte ich dann mit zunehmender Spielzeit das Gefühl, dass wir hier auch richtig was reißen wollen. Ja, BHK war super blass. Die hatten über die gesamten 90 Minuten nicht eine ernstzunehmende Torschance, wo es wirklich gefährlich wurde. Und wir hatten insbesondere dann so um die 60. Minute eine recht starke Phase, starke 10 Minuten, starke 15 Minuten, wo ich gesagt habe, ja Mensch, hier geht was. Dann gab es da ja auch diesen legendären Elfmeterpfiff, der für das vermeintliche Foul an Yannick Mäder, wo man sich jetzt ganz viele Zeitlupen ansehen kann und zum Schluss kommen kann, ja, war vielleicht doch eher keiner. Ich wäre eher dabei zu sagen, es war keiner. Fand es aber mutig in dem Moment, dass, ja, Hille hatte sich ja den Ball genommen und stand schon eine Minute mit dem Ball am Elfmeterpunkt. Ich fand es sehr mutig, dass der Schiedsrichter das dann zurückgenommen hat, wo er doch zuerst sehr sicher schien, dass das ein Elfer war. Naja, gut. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn zu diesem Spiel. Am Ende machen wir wirklich in der letzten Minute, in den letzten Sekunden ein Tor, mit dem ich dann schon nicht mehr gerechnet hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre mit dem Spiel auch zufrieden gewesen, wenn es 0-0 ausgegangen wäre. Das hört sich jetzt komisch an, aber zur Halbzeit wäre ich unzufrieden gewesen. Aber nach den 90 Minuten hätte ich gesagt, okay, die Jungs haben viel gegeben, um hier auswärts bei einem Abstiegskandidaten einen Dreier zu holen. Wo ich vor allem gesagt hätte, wichtig ist, hier nicht zu verlieren. Also wäre ein Punkt irgendwie auch möglich gewesen. Tja, aber wir hatten irgendwie noch so einen goldenen Moment und die Entstehung des Tores, die ist ja echt gut. Ja, wir haben den Ball hinten und spielen ihn dann schnell nach vorne. Und hier möchte ich zwei Personen herausheben, nämlich Marcel Hilsner und Florian Kirchstein. Kirsche, der den Ball nicht im eigenen Strafraum, aber in der eigenen Hälfte, tief in der eigenen Hälfte hat und dann einen wirklich klugen, naja, über eine längere Spielphase Doppelpass mit Hilsner spielt. Also Kirsche rennt sich einmal mehr die Seele aus dem Leib, spielt den Ball zu Hilsner und der hat einfach nicht nur was in den Beinen, sondern auch im Kopf und dreht nochmal auf und steckt den Ball dann wieder auf den durchgelaufenen Kirsche durch. Es ist richtig einfach, sieht das aus, aber es ist ein kluger Spielzug und Kirsche macht das dann auch gut, dass er sich dann über rechts da durchsetzt im Zweikampf und den Ball, den Kopf hochnimmt, den Ball nach innen bringt und dann, da stehen ja drei Leute von uns und dann so rüberlegt, dass da eigentlich einer von denen einnetzen muss. Also echt toll, die Entstehung des Tores, Kirsche und Hille. Das hat ja schon ganz gut auch funktioniert in Rostock, die beiden. Und ja, kann man nicht hoch genug anrechnen, diese Situation. Und ja, dass dann da dass der eingewechselte Max Jagatic am Fünfer steht und den Ball reinmacht, auch wenn er am Anfang den so ein bisschen vielleicht verstolpert und dann fast noch Lukas Zurik auf der Linie anschießt. Völlig egal. Das Geilste ist wirklich die Emotionen, die du hast in dem Moment, wenn du da im Block stehst, in der 90. vor deinen Augen, wird das Spiel entschieden. Wirklich unverhofft und dann auch auf diese Art und Weise. Tolles Tor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben nicht viele Chancen gehabt über dieses Spiel hinweg und ja, aber musst du halt auch mal ziehen. Und am Ende war ich dann schon auch glücklich über den Dreier, weil wenn wir den nicht geholt hätten, mit Blick auf die Tabelle, wäre es dann auch schon ein bisschen eng gewesen. Waren großartige Emotionen. Wir hatten das ja erst vor einem knappen Jahr beim BHK, wo wir auch in den letzten Minuten da das 2:1 machen, damals der Kopfball von Manasseh Schell. Das ist so geil. Wir haben das bei Chemie leider selten, dass wir spät Spiele drehen, weil wir auch insgesamt relativ wenig Tore schießen. Ja, also das hat mich richtig mitgenommen und ich war ja so schon halbwegs versöhnt mit der zweiten Halbzeit, auch wenn ich jetzt nicht gejubelt hätte, aber dann dieses Spiel zu gewinnen, wirklich großartig und war auch gerade mit Blick auf die Tabelle wichtig. Und ganz ehrlich, der BHK, der hat sich ja gefangen von den Ergebnissen her. Ich fand den aber so schwach in diesem Spiel. Schwächer war eigentlich nur der Rasen, dieses Geholper, das konntest du niemandem zumuten, wie der Ball gesprungen ist. Du hast das nicht wirklich gesehen, so, also den Rasen vom, wenn du drauf geguckt hast, aber vom Spiel her, der Ball konnte jederzeit irgendwie 20, also ein flacher Ball, 20, 30 Zentimeter hochspringen. Eine absolute Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, von daher, Strich drunter, Dreier mitgenommen. Tolles Tor erzielt, toll gekämpft, toll reingewollt von allen Beteiligten. Ganz wichtig, also Mentalität gezeigt, den Dreier da mitgenommen. Ja, bin ich zufrieden mit.
Vielen Dank an Bastian für diese emotionale Einschätzung. Kian, hat Bastian recht? War das die BSG Chemie, die Grundtugenden?
Also ich finde seine Einschätzung durchaus treffend. Was ich vom Spiel gesehen habe und auch in der Zusammenfassung, war das vom BRK wirklich einfach rein gar nicht, muss man schon wirklich sagen. Auf der anderen Seite in der Hinrunde sind wir gegen einen deutlich formschwächeren BRK angetreten und haben es genauso wenig hingebracht, ein Tor zu erzielen. Nicht mal in der 90. nicht mal mit einem Einwechselspieler. Und ich glaube, woran ich eigentlich auch noch anknüpfen wollte, ohne Basti da zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, aus unserer Position ist es ein starkes Stück, den Zeigefinger über andere Leute Rasen zu erheben. Das kann ich zwar jetzt nicht aus der spielenden Perspektive beurteilen und ist auch nicht live aus dem Poststadion, aber da sollten wir vielleicht auch ein bisschen kleinere Brötchen backen, was die Rasenkritik angeht. Ganz generell gebe ich ihm schon recht. Das meinte ich vorhin ja auch, dass ich viel lieber die zweite Halbzeit gehört und miterlebt hätte als die erste am Sonntag. Spiel gedreht, so spät kann ich mich jetzt eigentlich auch, also auch gerade in Lodz, weiß ich gar nicht. Fällt dir da was ein, Nils, wann wir das letzte Mal irgendwie fulminant mit einem jubelnden Grün-Weißen, der vor dem Block feiert, irgendwie jubeln konnten?
In Lodz fällt mir das Jena-Heimspiel ein, von vor schon auch mehr als 2 Jahren
Zwei
her, glaube ich
Jahre,
jetzt.
ne?
Außerdem hatten wir ja auch dieses Jahr Hansa 2, was ja mehr als wichtig war. Aber in Lodz tatsächlich seltener als auswärts, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur subjektive Wahrnehmung gerade.
Ja. Oder weil wir in Leutschland immer so früh den Deckel drauf machen mit einem sicheren
Ja,
1 zu 0,
mit sicherer Null.
dass der Gegner gar keine Chance hat, zurückzukommen.
Oft passiert dieses Jahr schon, ja. Aber wenn man das Spiel im Griff hat, dann muss man das Spiel auch gar nicht erst drehen. Das ist ja auch vollkommen klar. So, Pian hat es vorhin kurz angeschnitten. Es gab dann rückzu einige Repressionen gegen Chemiefans. Da werden wir jetzt auch gar nicht viele Worte zu verlieren. Ich glaube, das behalten wir den betroffenen oder betreffenden Personen vor. Einzig und allein nochmal von unserer Seite aus: Werdet Mitglied im RHK. Solidarität ist unsere Waffe. Und ja, wir sind Chemie, wir müssen zusammenstehen. Anders geht's nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war mir auch nur wichtig, das zu erwähnen. Okay, Haken an BRK klären oder möchtest du noch einen Hot Take raushauen zum BRK?
Ich glaube, nein. Das Spiel, da können wir getrost Haken dran setzen und sehen, ob es das nächste Saison wieder gibt.
Damit kommen wir zum vergangenen Mittwoch beim Spiel gegen die Viktoria in Lichterfelde. Und ich würde sagen, wir haben ihn gerade schon gehört, damit er auf mehr Redezeit kommt als wir. Übernimmt die Zusammenfassung des Spiels direkt mal wieder Bastian.
Teil 2 der Berliner Woche. Auswärtsspiel bei Viktoria. Wir verlieren, und das finde ich auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir hätten das auch höher verlieren können. Und jetzt kommt's. Finde ich nicht schlimm. Und war, wenn man ehrlich ist, auch erwartbar. Wir haben gute erste 15 Minuten, finde ich. Also habe uns da auf Augenhöhe gesehen. Auch wenn wir hinten immer mal wieder für den einen oder anderen Lapsus gut waren. Und ja, der Viktoria dann doch gefährlich vor das gegnerische Tor kam, also vor unser Tor kam. Und gleich in der ersten Halbzeit dann so ein Riesending hat, wo der Ball so ganz knapp am Pfosten vorbei geht, Bälle geschlagen und ja, also davon gab es viele Szenen. Wir verlieren dieses Ding, ich habe es gesagt, wir verlieren es auch verdient, trotz dieser respektablen ersten 15 Minuten, weil Viktoria es dann doch vermocht hat, uns mit zunehmender Spieldauer ihr Spiel aufzuzwingen. Die sind einfach individuell richtig gut besetzt, muss man ganz ehrlich sehen. Es ist eine junge Truppe, aber die sind hochbegabt und die können Fußball spielen. Was man ihnen vorwerfen muss, ist, dass sie eben das Tor zu selten getroffen haben, wenn wir überhaupt in der Situation sind, ihnen was vorzuwerfen. Ich werfe es ihnen nicht vor. Und Das müssen die sich vorwerfen lassen. Ja, also zur Halbzeit steht es ja 0-0, und aber irgendwie habe ich sehr oft in dem Spiel gedacht, okay, jetzt fällt es gleich. Und ja, insofern ist es auch in Ordnung. Warum haben wir dieses Spiel verloren? Tja, wir waren fußballerisch einfach nicht auf Augenhöhe, und die ganz wenigen Chancen, die wir hatten, und das waren für mich über 90 Minuten eigentlich nur zwei, haben wir nicht genutzt. Stärkste Chance eigentlich fast dieser Kopfball von Yannick Meder in der ersten Halbzeit. Flanke von Brügge, der, wie ich finde, gestern eine ganz, ja, eine recht dominante Rolle gespielt hat, der dem auch nicht alles gelungen ist, aber es war eines der Spiele, wo er mal wieder wirklich besser aufgelegt war. Tolle Flanke von ihm auf Meder. Und ja, ich denke, ein Zielspieler, ein Kopfballstürmer macht den dann auch rein. Bei Meda funktioniert das leider nicht. Er kriegt den weder Druck auf den Ball, noch ist der Ball platziert. Eins von beiden hätte vielleicht gereicht, um da ein Tor zu machen. Ist eigentlich eine fast eine hundertprozentige, muss man ganz ehrlich sagen. Richtig gute Chance, die aber wäre des Guten auch zu viel gewesen, wenn wir die genutzt hätten. Und die zweite war dann in der zweiten Hälfte, meine ich, auch wieder eingeleitet. Ich habe jetzt die Bilder noch nicht gesehen. Ging über Brügge und Hilsner. Ja, der Ball kommt in den Rückraum, im Strafraum, ja, fast wie ein Elfmeter. Und Lukas Zurek, ja, versenkt den Ball im Nachthimmel. Kann sich eigentlich die Ecke aussuchen. Recht gute Chance. Wäre dann zum Ausgleich gewesen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Wir haben keine wirklichen Chancen gehabt in diesem Spiel. Ich spreche der Mannschaft nicht ab, dass sie es versucht hat. Sie hat auf jeden Fall gekämpft, alles reingeworfen. Wir hatten überhaupt kein Glück in diesem Spiel. Wirklich überhaupt kein Glück. Jede Situation irgendwie ging gegen uns. Also alles, was so kleine Dinger. Dann rutscht der Ball ab, weg, wenn du den nach vorne spielst. Rutscht ins Aus. Wir verlieren die Bälle ganz schnell, auch wenn wir den Ball erobern. Teilweise war das richtig, ging es richtig, auf beiden Seiten richtig schlimm hin und her. Ballannahme, Pass, Ballverlust und dann das Gleiche für den Gegner. War nicht immer schön anzusehen. Und ja, ich fand, wir hatten dann in den entscheidenden Situationen immer wieder Pech. Und ja, aber das ist auch okay. Es gibt solche Tage, und bei Viktoria kannst du halt auch verlieren. Vielleicht dieses Spiel musst du auch verlieren, um ehrlich zu sein. Finde ich nicht schlimm, auch wenn wir da irgendwie alle ein bisschen desillusioniert in den Block standen und sagten, naja, nee, hier war ja nicht mal mehr drin, sondern so ein Spiel verlierst du halt. Und ja, umso beachtlicher ist es, dass dann halt so viele aus Leipzig da am Mittwochabend dorthin fahren, diesen Weg auf sich nehmen, vielleicht auch diesen Rückschlag mitnehmen und sich sagen, naja, ich komme beim nächsten Mal trotzdem wieder, und ich fahre auch wieder mit nach Berlin, ich fahre auch wieder mit ins Scheiß Berlin. So, zack. Und ja, mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen. War okay, und wir werden auch mal wieder gegen Viktoria gewinnen, denke ich. Wir haben ja diese Saison auch schon gegen die gewonnen und haben die geärgert. Ja, und unsere Punkte müssen wir dann halt in anderen Spielen holen.
Auf jeden Fall, ne? Bleibt ja nicht viel anderes übrig. Ja, wir waren beide, genau wie Bastian, auch in Berlin vor Ort. Bist du ebenso mit einer, mit Kraftclub auf den Ohren, ich will dich nach Berlin, Einstellung hingefahren?
Jein, ich konnte die vergangenen Wochen ja den glorreichen BSG nicht begleiten, da ich im Urlaub auf Sizilien war und da im Stadion rumsaß. Aber dementsprechend hat es mich eigentlich gefreut, auch wenn ich nicht mit großen Erwartungen an weder Tore noch Punkte eigentlich ins Auto gestiegen bin. Ich würde Bastian dahingehend recht geben, dass wenn wir da einen Zähler mitgenommen hätten, dann wäre das ein absolut glücklicher Punktgewinn gewesen, der unterm Strich, also da hätten wir uns sehr glücklich schätzen können, weil das Spiel, der Spielverlauf, wenn man den Spielfilm so durchgeht, eigentlich durch fast nichts zu rechtfertigen gewesen wäre, wenn wir da mit einem Unentschieden nach Hause fahren. Wo ich ihm ebenfalls recht gebe, ist, dass unser Spielaufbau und auch gerade unsere Umschaltbewegung nach Ballgewinn, Bastian hat es jetzt als auf mangelndes Glück geschoben. Das weiß ich nicht, ob ich das komplett mitgehen würde. Teilweise war es meines Erachtens auch einfach zu unkonzentriert oder zu überhastet, aber wir haben die Bälle wirklich hergeschenkt. Jeder Klärungsversuch ging sofort zu den Himmelblauen. Und in manchen Situationen, also wenn es dann bei Viktoria die individuelle Klasse war, dann, ich will nicht sagen, dass es bei uns der Mangel an individueller Klasse war, aber bei manchen Situationen bin ich wirklich nur ins Kopfschütteln oder mich ins empört Abwenden gekommen, weil es dann doch teilweise echt vogelwild war. Ich war, Bastian hatte die Bilder noch nicht gesehen, tatsächlich überrascht in der Ostsport-Zusammenfassung, dass es ja sogar zwei Schüsse von Sudek waren in der zweiten Halbzeit. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ansonsten gehe ich da total mit, dass die Chancen, die wir hatten, da einfach seltsam waren. Bei der Torchance von Yannick Mäder habe ich mir gestern auch schon gedacht, ja, lass da jemanden stehen, der vielleicht dann doch 10 Zentimeter größer ist oder ein bisschen wuchtiger, oder dann auch wirklich ein Anführungszeichen gelernter Zielspieler, weil da war mehr drin. Das sind 5, 6 Meter vom gegnerischen Kasten und er steht zentral, hat eine Menge Platz um sich rum. Da muss mehr rausspringen als ein Kopfball direkt auf den Keeper. Weiß nicht, ob, also das war schade. Das war dann irgendwie doch eher kläglich, und war außerdem anderen Mini-Versuch, den Hilsner da noch einmal hat, auch wirklich die einzig nennenswerte Annäherung von uns in der ersten Hälfte, in der wir dann, abgesehen von der Anfangsviertelstunde, auch wirklich relativ zügig den Hausherren die Zügel überlassen haben, und auch von Glück sprechen können, dass da nicht vorher schon Bälle einmal hinter sich greifen muss. Unterm Strich, gestern hatten wir das schon thematisiert, dass man das natürlich vom Ergebnis her denken kann, ist das vollkommen in Ordnung, gegen Viktoria Berlin zu verlieren. Das ist eine sehr talentierte Mannschaft. Also gerade Yildirim hat mir gestern zum Beispiel sehr gut gefallen. Oder auch Laurenz Dehl hatte die ein oder andere gute Situation. Unterm Strich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir irgendwas mitnehmen. So ist es jetzt auch nicht gekommen. Irgendwie war dann aber die Rückfahrt doch eher unbefriedigend vom Gesamteindruck des Spiels her. Wie hast du das denn gesehen, Nils? Wir haben uns ja nach der Halbzeit, stand ich ja im Boomer-Block mit Pauli und Lochi, und dann haben wir von dort das Spielgeschehen angeschaut. Wie war es denn aus dem Stimmungsblock heraus? War es da besser?
Ja, also man kann sich Frust immer noch ganz gut wegsingen auf jeden Fall. War aber überrascht, es war jetzt mein zweiter Gästeblock-Besuch, wie eng das dann doch auch ist. So, also ich denke mal, es waren knapp weniger als beim BHK, aber doch schon so 600 im Gästeblock, würde ich jetzt schätzen, grob, bei so knapp 1000 Zuschauern. Also es war recht eng, man hat recht wenig gesehen. Also es war auch ganz gut so, würde ich sagen, rückblickend, man hat nicht so viel verpasst. Ja, also Wasser hat irgendwo recht gehabt, wir wollten schon, aber wir konnten nicht. Ich finde, Viktoria ist schon noch einer der Vereine oder einer der Mannschaften, besser gesagt, die man unterschätzt, weil es eben eine recht junge Truppe ist und auf dem Papier sind die jetzt eigentlich nicht wirklich oberes Regionalliga-Niveau. Aber die haben eine sehr gute Jugend und da kommen immer wieder recht junge Spieler mit hoch und die spielen einfach einen guten Fußball. Da haben wir gestern, ja, ich würde fast sagen, absolut gar keine Chance gehabt über 90 Minuten. Und das geht dann natürlich auch folgerichtlich in Ordnung. Ist natürlich dann trotzdem unbefriedigend, dann so nach Hause zu fahren, keine Frage. Aber ich weiß es nicht. Also dann doch lieber mit Chemie da verlieren als andersrum, als Viktoria da gewinnen, als so ein relativ seelenloser, ja, Start-up-Club. Die haben ja auch die Lizenz für die dritte Liga beantragt. Geldverschwendung oder gut angelegte Aktie?
Gute Frage, angesichts der Tatsache, dass es unsere Freunde aus Jena meines Wissens ja auch beantragt haben. Gesunder Optimismus. Ich glaube nicht, dass außer den aktuellen Top 3 der Liga bei uns irgendjemand realistische Chancen darauf hat, das irgendwie noch zu ziehen. Ansonsten bin ich ganz bei dir. Viktoria, meiner Erfahrung nach über die vergangenen Jahre ja auch häufiger mal von einer hohen Fluktuation geprägt, dass die guten Spieler dann doch entweder nur ausgeliehen waren oder doch Jahr für Jahr wieder ausgetauscht wurden, aber dennoch fand ich, stand da eine Truppe auf dem Platz, die also nicht nur gegen uns den Sieg, sondern auch also in der Hinrunde ja wirklich sehr, sehr gut performt hat und das auch nicht zu Unrecht. Was mir gestern ein bisschen gegen den Strich gegangen ist, ist, dass obwohl wir wollten und die Mannschaft wirklich engagiert war und ich der Mannschaft auch da gar keinen Vorwurf machen würde, mir hat gerade in der Defensive ein bisschen die Ruhe, die Ordnung und auch die Stabilität gefehlt. Also das sieht man nicht nur beim Gegentreffer, der eigentlich viel zu einfach fällt, sondern auch in der ersten Hälfte schon bei der Chance von Günay. Da haben wir wirklich, wirklich Glück, dass der geklärt wird dank Bälle und Harry einen Ball auf die Seite macht das Spiel breit und zieht unsere komplette Kette auseinander. Der Weg an Kastull vorbei ist dann für Viktoria mit einem jetzt auch nicht besonders technisch raffinierten Pass, auch wirklich nicht besonders schwer. Günay macht einen guten Laufweg, der aber auch nur deswegen auf den Videobildern so gut aussieht, weil sich einfach auf gut Deutsch keine Sau für ihn interessiert. Kastull, Zurek, Harrand und Jäppel laufen zwar zurück in Richtung Benjamin Bellot, aber ohne Schei also von meiner Perspektive darauf ein bisschen ohne Ziel und auch irgendwie ohne Konzept. Und am Ende Können wir von Glück reden, dass Bälle da im Fallen mit der Hand noch rankommt und das Ganze ein bisschen entschärft. Also das hätte schon deutlich früher 1-0 für die Hausherren stehen können und da hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht beschweren können. Ich weiß nicht, hättest du denn eine Erklärung oder hast du eine Erklärung dafür, warum es gestern gerade hinten oder sagen wir mal von der 6 nach hinten so teilweise deutlich unsortiert aussah?
Philipp Wendt hat gefehlt, warum auch immer,
Auf jeden
weiß nicht
Fall
warum.
PB18. PB18.
Genau, weiß nicht genau warum, also gesperrt ist auf jeden Fall ja nicht gewesen, aber gestern nicht mit an Bord. Ja, ich glaube auch, Wincastle, auch wenn er noch jung ist, hat ja auch einiges an individueller Klasse. Man sollte das dann auch schon kompensieren können, zumal die Verteidigung ja so schon jetzt jüngst auch schon ein paar Mal zusammengespielt hat. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, generell in den letzten Spielen, dass das Aufbauspiel von uns deutlich risikoreicher geworden ist, ob gewollt oder nicht, ist halt die Frage. Auch Lukas Sureks Rückpass kurz vorm 1-0, der Oleks Garkun noch erlaufen kann und dann am Außennetz scheitert vom halbleeren Tor, was auch ein Tor hätte sein müssen eigentlich. Das ist in den letzten Spielen häufig so, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das eine Anweisung ist oder ob das Unvermögen ist, aber es fällt schon auf, dass das Aufbauspiel oder die Rückpässe Richtung Bälle und Richtung Innenverteidiger oft zu kurz kommen oder oft risikoreich gespielt werden. Ich glaube, da sind auch nicht einzelne Spieler für verantwortlich, aber ja, ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht die Antwort darauf, aber man merkt es schon definitiv, dass da irgendwas ist.
Ich hätte mit dem risikoreicheren Aufbauspiel ja nicht mal so ein großes Problem, wenn es dann wirklich auch bis ins gegnerische Drittel mal zügig zu Ende gespielt werden würde. Aber ohne jetzt Namen zu nennen, dann gibt es dann doch bestimmte Menschen im Mittelfeld bei uns, die halt diesen David Yardolim-Fußball spielen, wo immer noch mal draufgetreten wird, egal was sich gerade anbietet und ob vielleicht der Gegenspieler, der Mitspieler besser steht. Wie gesagt, hätte ich nicht mal ein Problem damit, wenn wir dann die Laufwege auch wirklich machen würden und dann auch mal konzentriert und auch irgendwie massiert angreifen würden, dass man vielleicht mal in eine Überzahlsituation eben kommt am Strafraum. Aber das bleibt dann irgendwie meistens aus. Und dieser Surek-Rückpass, den du erwähnst, klar, kann mal passieren. Wir können trotzdem auf Holz klopfen, dass es da nicht auch schon klingelt. Ich hatte gestern ein bisschen das Gefühl, auch wenn er jetzt noch nicht so lange da ist, dadurch, dass Kaimas gefehlt hat. Ich finde schon, dass er uns in den vergangenen Spielen, wenn er auf dem Feld stand, eben Stabilität und diese gewisse Ruhe gegeben hat und dann halt auch seinem anderen Partner im zentralen Mittelfeld, der dann vielleicht offensiver denkt, ein bisschen mehr Freiheiten gegeben hat, indem er sehr sich darauf verlassen kann, dass sein Rücken freigehalten wird. Das war auch im Aufbauspiel, sah das positiver aus in meinem Ermessen. Und gestern mit nominell Jäppel und Mast auf der Doppel-6 oder auf 6 und 8, das ist halt schlicht keine Optimallösung. Das wird auch die Mannschaft und das wird auch Miro und das wird auch nicht nur ich so sehen. Und es ist ja auch klar, dass das nicht die optimale Lösung ist. Aber ist auf jeden Fall eine Baustelle, an der zu arbeiten ist. Bei keinem PW18 habe ich in meinen Notizen nur selbsterklärend stehen. Ich bin ein riesengroßer Fan und werde nicht aufhören, die Philipp Wendt-Propagandamaschine zu rühren, für alle, die ich noch davon überzeugen muss. Wie gesagt, war leider nicht ganz klar, warum er gestern nicht im Kader stand. Es lag jetzt auch nicht allein an seinem Fehlen, aber ich freue mich, wenn er uns wieder helfen kann. Timo Mauers Fehlen durch Gelbsperre würde ich da vielleicht sogar noch ein bisschen schwerwiegender einschätzen, weil der gute Mann einfach gefühlt 40 km/h rennen kann und das über 80 Minuten, hätte uns vielleicht in der einen oder anderen Situation dann doch einen Vorteil verschaffen können. Insgesamt waren Balance und Struktur einfach ein bisschen off, aber es waren intensive Wochen auf jeden Fall auch fürs Team. Und so ist der Fußball.
Schön gesagt. Zu Cemal Kaymaz wurde uns noch zugetragen von einer Hörermeldung, dass er aktuell an Leistenproblemen leidet und auch noch anscheinend bis zu 2 Wochen ausfällt. Ich weiß nicht, woher unsere Quelle das weiß, aber hat vertrauenswürdig gewirkt und gerade spricht ja auch dafür, dass es Sinn ergibt. Für jetzt auch schon seit 2 oder 3 Wochen hat sich davor gut eingefügt. Ich hoffe, er kommt schnell wieder zurück und ist nichts Schlimmeres, denn
Ja,
ja,
gute Besserung an dieser Stelle
Mittelfeld.
natürlich.
Genau, auf jeden Fall. Mittelfeld ist schon immer die Baustelle der Saison gewesen. Wobei jetzt auch Alex Buri langsam wieder ins Training starten soll, wie man liest. Aber auch da natürlich Vorsicht geboten. Möchtest du noch was Sportliches sagen? Ich habe ansonsten noch was fürs Herz.
Also sportlich, wenn ich so in meine Notizen schaue, mir ist noch aufgefallen, dass die Viktoria häufig über unsere rechte Seite durchgekommen ist. Das hat sich einfach gehäuft. Also das war bei meiner Stehposition über weite Strecken des Feldes, weite Strecken des Spiels ließ sich das ganz gut erkennen. Lukas Zurbeck, den ich über alles liebe, der hat mir gestern, also der hätte mich gestern wirklich mal ins Grab bringen können. Ich liebe ihn auch über alles. Da gebe ich nur Liebe raus an Herrn Zurek, aber das war gestern einfach auch nisch. Also nicht nur dieser Rückpass. Der Ostsportkommentator sagte, dass es der auffälligste Offensivakteur von uns war, und wer das Spiel gesehen hat, weiß dann auch, warum wir kein Tor gemacht haben. Von den beiden Distanzschüssen muss mindestens einer aufs Tor. Ja, das kann auch mal sein. Er spielt leider nicht seine beste Saison in Lötsch. Ich drücke ihm und uns allen die Daumen, dass es bald wieder besser läuft und dass er uns natürlich auch erhalten bleibt. Und toi, 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 soll das auch gar keine übermäßige Kritik sein. Sein einer Schuss entsteht ja durch die Chance, die Bastian angesprochen hatte, über Horschig, Hilsner und Brückmann auf unserer rechten Seite. Brügge macht da in gewohnter Manier die Meter und zieht wirklich durch mit seinem Laufweg, legt ihn schön zurück in den Rückraum, aber der Schuss verfehlt halt wieder das Tor. Ansonsten war es das, glaube ich, sportlich von mir. Konzentration, Stabilität. Ich meine, der Rückpass war in der 46., 47. Da waren wir noch in der Kabine scheinbar gefühlt. Ansonsten abhaken. Hätten wir nicht gewinnen müssen, hätten wir im Nachhinein gesagt und nicht gewinnen dürfen. Ist schon in Ordnung so. Muss ja weitergehen.
Amen,
Aber
ja.
du hast doch was fürs Herz.
Genau, ist jetzt für die Hörer, die gestern gar nicht im Stadion waren, recht schwer zu erklären, aber es gab gestern einen besonderen Stadionsprecher, kann man sagen. Augenscheinlich, oder was heißt augenscheinlich, ohrenscheinlich besser gesagt, befindet sich dieser noch in der Pubertät und hatte mit seiner Zahnspange schwer zu kämpfen. Und auch die Lautsprecher haben wenig dazu getan, dass er verständlicher wurde. Ich habe ein bisschen, also was heißt recherchiert, ich bin eigentlich hier durch Zufall darauf aufmerksam geworden. Das ist der Junge, der diese Victoria Fanclub, diese, also ich glaube, er nennt sich selbst Ultra, aber das hat wenig mit Ultra zu tun. Der da auch schon vor 2,5 Jahren im Jahn-Sportpark alleine vorm 5 FM Radio getrommelt und gesungen hat. Und der steht da anscheinend recht regelmäßig auch bei den Frauenspielen im Block und darf ab und an auch mal den Stadionsprecher machen. Habe seinen Instagram-Account gefunden, den wir hiermit als inoffiziellen Medientipp schon mal weitergeben, der gute Jonas. Und er hat auch einen Groundhopping-Instagram-Account. Also der Mann hoppt auch. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Ich würde ihn jetzt auch so 14, 15, 16 maximal schätzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, solange er das macht, geht er nicht auf irgendwelche NPD-Demos oder so. Auf jeden Fall gut, dass er sich im Ehrenamt engagiert, in dem jungen Alter definitiv, auch wenn es gestern zeitweise dann doch etwas lustig auch war.
Und wenn das Taschengeld für die Hopperkassen dieser Republik reicht, dann scheint es ihm da auch ganz gut zu gehen. Dann ist es ja auch in Ordnung.
Er wünscht viel Glück auf der Groundhopping-Reise. Nach Lodz muss ich auch nochmal. Vielleicht. So, bevor wir dann vorausblicken, blicken wir aber erstmal zurück. Und zwar 60 Jahre auf ein Stadtderby unter anderem. Denn es geht wieder nach 1964.
Nach neunjähriger Verbannung in die Bedeutungslosigkeit war Chemie 1963 plötzlich wieder da. Zehntausend Chemiefans feierten den Rest von Leipzig und Alfred Kunzel, der mit diesem Erfolg selbst zur Legende wurde.
Ihr seid so, eine Truppe noch. Wer nicht eine Truppe dort?
Männer, mein Herz ist für tiefen Kunden Dank.
Wir brauchen nicht mal sagen, alles gut. Also ich
genauer gesagt auf den 1. März 1964, denn da stand das Stadtderby gegen den Sportclub Leipzig an vor 40.000 Zuschauern im damaligen Zentralstadion. Und was soll ich sagen? Ich will nicht lange um den heißen Brei drum herumreden. Es gab den Derbysieg. Es gab den zweiten Derbysieg in dieser Saison im Zentralstadion vor 40.000 Zuschauern. Ich meine, das ist auch Saisonrekord gewesen, zumindest in Leipzig. Und trotz, wir haben ja gerade drüber geredet, Spielertränen, damals konnte man das machen. Lok, damals SC, legte gut los, erzielte in der 7. Minute durch Gaser das 1:0 und durch Unzulänglichkeiten, Zitat von der FUBU, brachten sie uns besser ins Spiel. Lothar Pacholski glich in der 23. Minute aus, ehe Bernd Bauspies in Minute 63 das 1:2 erzielte und das Spiel drehte. Zu diesem Siegtreffer möchte ich hier die Fugo zitieren von fast wie Bernd Bauspies heißenden Autor Bernd Buchspies. Fehlt eigentlich nur ein Buchstabe. Vor allem Bauchspieß sah sich völlig unzureichend in seinem Wirkungskreis eingeengt und nutzte diesen Umstand in höchstem Maße vorteilhaft für seine Mannschaft. Die von den lauf- und spielfreudigen Halblinken die entscheidenden Impulse erhielt, fast unbeeindruckt setzte sich Bauchspieß aus der Tiefe des Feldes heraus durch, im Nahkampf klug vom Einsatz seiner körperlichen Mittel Gebrauch machend. Und es war eine Meisterleistung im wahrsten Sinne des Wortes, als sich der Halbstürmer in der 63. Minute mit restlosem Einsatz um einen steil nach vorn geschlagenen Ball bemühte, seinen vorteilhafter positionierten Gegenspieler überlief und am herausstürzenden Nauert vorbei mit beachtlicher Überlegung zum Siegtreffer einsandte. Wunderschöne Worte und noch wunderschöner, die BSG übernahm die Tabellenführung. Trotz einem Spiel weniger, denn es kam noch ein Nachholspiel, das werde ich gleich noch erwähnen. Denn mit 17 Spielen steht man vor dem mit 18 Spielen Zweiter in Amper Rostock. Man zieht vorbei, ist jetzt Erster mit einem Punktverhältnis von 22:12, Rostock mit 22:14 und man steht an dem Platz an der Sonne, da wo man Chemie in dieser Zeit nicht vermutete, heute genauso wenig, muss man sagen, aber damals das Wunder praktisch und der SC Platz 4 gegen den ja eigentlich kleinen Stadtrivalen. Denn eigentlich sollte ja der SC um den Meistertitel mitspielen, aber dem ist nun ganz und gar nicht so. Und wie gerade schon gesagt, es gab noch einen Nachholer in der Woche, und zwar am Donnerstag, dem 5. März 1964, empfing man in Lodz die BSG-Lokomotive Stendal und auch da fast baugleicher Spielverlauf. Man ging früh in Rückstand durch Caro in der 9. Spielminute und dann treten abermals Bauchspieß und Parolski mit 37 und 43 das Spiel vor 8000 Zuschauern in Lodz. Logischerweise behält man jetzt die Tabellenführung mit 24:12 Punkten. Genau. Weiter geht's dann nächste Woche gegen Motor Jena, den Vorjahresmeister. Mittlerweile aber in dieser Saison nur Platz 8. Man hat nichts um den Meistertitel zu tun. Aber die Tabellenführung steht. Was könnte schöner sein, Kilian?
Ja, absolut nix. Absolut nix. Gerne wieder. Ich musste gerade sehr schmunzeln bei der angesprochenen Entfernung zur Tabellenspitze und dass man Jimmy da gar nicht gesehen hätte oder auch momentan würde. Stimmt absolut. Ansonsten würde ich das Wort wieder an dich übergeben und danke für diese schöne Zusammenfassung, die uns alle über den Verlauf der Meistersaison informiert.
Man weiß ja nie, was das nächste Jahr bringt, ne? Sage ich mal. Das ist ja alles offen. Die Saisonbeginn von null. Auch am Sonntag wird wieder um Punkte gekämpft in Lodz. Der FSV Zwickau kommt nach Lodz und ja, nach einem sehr emotionalen und heiß umkämpften Hinspiel, was 0:0 endete, nun das Rückspiel vor 900 mitreisenden Zwickauern. Kilian, die Zwickauer haben sich ja im Vergleich zur Hinrunde dann doch schon ganz schön gefangen, insbesondere Marc-Philipp Zimmermann, die haben einen Knipser. Hast du Angst vor den Zwickauern und Zimmermann oder denkst du, wir machen das zu Hause?
Angst würde ich es nicht nennen, Respekt mittlerweile schon, wenn man sich einfach die jüngste Form von der Truppe aus der Schwanenstadt anschaut, dann sieht das doch durchaus imposant aus. Also wenn man, wir sind ja Ende November nach dem Derby in die Winterpause gegangen. In derselben Zeit bis jetzt haben die Zwickauer, glaube ich, 3 oder 4 Spiele hatten sie mehr gemacht als wir. Und seit diesem Ende November waren es für sie 9 Spiele, 6 Siege, 3 Niederlagen. Im neuen Jahr davon auch 6 Spiele, 4 Siege. Stabiler 2er-Punkteschnitt. Im neuen Jahr 12:6 Tore, also wirklich beachtliche Leistungen. 5:0 gegen Erfurt, Fahr gegen Mundertüte Hertha 2, kann alles passieren sozusagen, aber gegen die auch souverän gewonnen. Jetzt gegen Cottbus am vergangenen Wochenende hat das Energie, würde ich sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft gemacht, indem sie hinten ihren Kasten sauber gehalten haben, dank eines wirklich überragend aufgelegten Elias Bethke im Tor. Und auch unser Ex-Auerbacher Freund von der Staatsmacht war zweimal nah dran an dem Treffer, sollte aber nicht sein an dem Tag. Verlief teilweise glücklich für Energie am vergangenen Wochenende, aber mit Zwickau wird auch in Lodz auf jeden Fall zu rechnen sein. Besonders auffällig fand ich jetzt in den vergangenen Wochen Jan Herrmann, bei Bayern München ausgebildet, ehemaliger U20-Nationalspieler. Und jetzt im neuen Jahr 2024 mit 6 Toren in 6 Spielen, 3 Tore, 3 Vorlagen, offensiver Mittelfeldspieler, der sehr, sehr gut ins Angriffsspiel der Zwickauer eingebunden ist und hart umkämpft wie in der Hinrunde, dürfte es wahrscheinlich auch in Leutsch werden. Unsere Defensivabteilung muss allerdings auf jeden Fall darauf gefasst sein, dass da einiges aufs Tor zukommen könnte, auch wenn wir natürlich hoffen, dass es nicht so kommt. Aber wie steht es um dich? Siehst du den Zweitoremann Zimmermann in Leutsch mehrfach jubeln oder kriegen wir das alles locker wegverteidigt?
Ja, also Zimmermann ist so ein Gegenspieler für Stefan Caro. Der spielt halt leider jetzt nicht mehr. Das wäre ein interessantes Duell geworden.
Der Spielerpass liegt bestimmt noch in der Geschäftsstelle.
Zieh die Töpfe nochmal an, Stefan, komm.
Aber, wir wissen, dass du zuhörst.
Hoffe ich doch mal. Also es ist Pflicht in Leutsch. Aber ich denke auch, ein Philipp Haran sollte Marc-Philipp Zimmermann gedeckt bekommen. Aber so ein ist ja auch irgendwie ein Phantom, ne? Der kann ja auch 90 Minuten abgemeldet sein und macht dann das Tor irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Ich habe, also generell, wenn man auf die Tabelle guckt, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt bis gestern Abend, als ich das auch mit Lok im Auto diskutiert habe, dass wir ja Zehnter sind. Wir stehen vor Chemnitz, Zwickau, Lok. Wir sind in Schlagdistanz zu Jena, Erfurt und so weiter. Also ja, es ist alles eng beieinander und es ist irgendwie auch ein direktes Tabellenduell. Wenn du Zwickau schlägst, dann stehst du dann insgesamt 4 Punkte vor denen, was man vor der Saison nicht gedacht hätte, trotz dessen, dass wir eigentlich eine recht unterdurchschnittliche Saison spielen. Ich hoffe, wir hauen da alles rein. Das ist auch fast eine Floskel. Aber ja, man kann sich als Derby hochjazzen, aber so ein Sachsen-Duell ist ja auch schon immer sehr besonders gewesen, gerade die Sachsen-Pokal-Duelle. Man erinnert sich gerne an das letzte Spiel gegen Zwickau und Leutsch zurück. Daher bin ich vorsichtig optimistisch, aber ich freue mich auf jeden Fall auch auf eine tolle Partie auf den Rängen, wo, wie gesagt, 900 mitgereisten Zwickauern dann, die da den Gästeblock besiedeln werden und sicherlich auch einige aus Dresden.
Das ganz bestimmt, da bin ich auch ganz bei dir. Ich freue mich auch, das Wetter soll auf jeden Fall frühlingshaft zweistellige Temperaturen erreichen. Mit einem hoffentlich vollen AKS wird das ganz bestimmt ein stimmungsvoller Nachmittag in Leipziger Westen. Ob ich deinen milden Optimismus teile, weiß ich nicht. Natürlich toi toi toi, ich drück der Mannschaft und uns die Daumen. Aber ich sag mal, das, was auf den Ostsportbildern zu sehen war jetzt vom vergangenen Spiel gegen den Vorjahresmeister aus Cottbus, das hat mir dann doch durchaus imponiert, muss ich sagen. Weil die Hinrunde ja überhaupt nicht so aussah, als ob der FSV sowas auch nur annähernd auf den Platz bringen würde diese Saison. In dem Sinne, mal sehen, auf der anderen Seite in der auf den Leutscher Dünen, da haben sich schon sind schon ganz andere im Sand stecken geblieben. Insofern ist vielleicht auch wieder ein stabiles 0-0 für uns drin und wir können uns auf die Schulter klopfen, dass wir den Kasten sauber gehalten haben. Es wird bestimmt ein ganz, ganz wunderbarer Sonntag und ich freue mich auf jeden Fall.
Definitiv. Also ich glaube, es gibt auch noch Tickets, wer noch keine Tickets hat, gerne zuschlagen. Es wird ja wahrscheinlich am Ende ausverkauft sein. Kann man von ausgehen. Ja, wir freuen uns auf den kommenden Spieltag und würde ich sagen, wir blicken per Kicktipp jetzt auf den vergangenen Spieltag nochmal kurz zurück. Denn leider ist der Spieltagssieger heute nicht bei uns, hat kurzfristig abgesagt. Liebe Grüße an Lochi, der Spieltagssieger geworden ist mit Peter W. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir hätten ihn gerne hier gebührend gefeiert. Aber ja, müssen jetzt auch nicht sein, weil er ist an mir vorbeigezogen. Also auch nicht zu optimistisch sein. Es hat aber auch mal wieder einen Wechsel an der Spitze gegeben. Auf Platz 1 ist jetzt Räubern Kokeln, der von Platz 4 auf Platz 1 gesprungen ist. Sehr enge Spitze, jetzt mittlerweile oben. Brosi auf Platz 2, Max auf Platz 3, Kunzi auf Platz 4, Fichte auf 5 oder 6, 7 Paul, 8 Orakel Krakel, 9 Ilcic 64 und 10 Prinz Poldi. Auf Platz 12 ist Bastian, auf Platz 13 jetzt Lochi gesprungen mit diesem Spieltag-Sieg. Ich auf Platz 27 mit nur 8 Punkten diesen Spieltag bin da leider etwas abgerutscht und wenn man nochmal etwas runter scrollt, sieht man auch, dass man auf Platz 43 und Jonas auf Platz 116. Kilian, tippst du denn eigentlich noch?
Ich bin tatsächlich schon vor Wochen ausgestiegen, da es sich wie alle Jahre wieder bewahrheitet hat, dass Leute, die meinen, sie hätten eine Ahnung vom Fußball, sehr schlecht tippen. Mein einziges Saisonziel ist eigentlich, es noch irgendwie vor Jonas zu schaffen und mein letzter Blick auf die Tabelle hat gezeigt, selbst mit mehreren ausgelassenen Spieltagen ist das auf jeden Fall noch drin für mich. insofern seht mich das Feld von hinten aufrollen. Nein, ich bin leider raus. Ich werde es mir nächste Saison auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben, ganz, ganz fleißig zu tippen. Kann aber natürlich auch gut sein, dass ich bei ausbleibenden Punkten auch wieder bei spätestens Spieltag 16 Arrivederci sage und dem Ganzen dann mal wieder keine Zähne hinterher trauere. Auf jeden Fall Glückwunsch an Lochi. Denkt man gar nicht, wenn man ihn so kennt, dass er einen Spieltag wie gewollt hätte. Nein, liebe Grüße natürlich. Bekommt denn der Sieger eigentlich was dieses Jahr? Ein Autogramm von dir oder sowas?
Können wir auch machen, aber der Sieger bekommt, wie auch schon im letzten Jahr, ein CE-Paket mit Stickern und sonstigen Goodies. Also es lohnt sich, definitiv.
34 Wochen Frost für ein paar Sticker und Newton-Leute. Count me in.
Das ist aus Deutschland. So, und damit kommen wir zum Abschluss dieser wunderbaren Folge mit den Medientipps. Und ich würde sagen, der Gast hat Vortritt.
Vielen lieben Dank. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, was mir tatsächlich den Urlaub und die Reisezeit auf Sizilien wirklich versüßt hat. Es ist von Andreas Bock, seines Zeichens Mitglied der Chefredaktion bei 11 Freunde und heißt Das Spiel ist aus, Fußball und Verbrechen. Ist erschienen, vergangenes Jahr erschienen im Verlag Die Werkstatt und ist ein wirklich sehr, sehr schönes und kurzweiliges Sammelsurium an Stories rund um Fußball und Kriminalität im engeren und im weiteren Sinne. Ob das jetzt kurze Erwähnungen von vom absolut reinen Gewissen von Christoph Daum sind oder Stories von Vinnie Jones, wo so schöne Sätze fallen wie, wäre Vinnie Jones nicht Fußballer geworden, hätte er vermutlich auch irgendwas mit Fußball gemacht, vielleicht Hooligan. Oder auch wirklich tragische Stories wie die des kolumbianischen Verteidigers Andres Escobar, der in den 90er Jahren erschossen wurde nach einem Eigentor. Wirklich sehr, sehr lesenswert. Es ist für selbst für Fußball-Nerds und Fußball-Verrückte, wie es so schön heißt, dann wirklich, waren sehr viele Sachen dabei, die auch mir noch nicht begegnet sind in meiner irgendwie, die mir noch nicht über den Weg gekommen sind. Sehr schöne Stories, teilweise sehr tragische und sehr schwere Schicksale und manchmal auch Geschichten, die gerade in so einer kurzlebigen Fußballzeit wie jetzt einfach überhaupt nicht mehr auf dem Radar sind, auch wenn sie vielleicht erst 30 Jahre her sind oder sowas, aber die man einfach nicht mitbekommt, wenn es nicht so gute Journalisten oder so gute Sportjournalisten gäbe wie 11 Freunde generell oder Andreas Bock im Konkreten hier. Das Spiel ist aus, Fußball und Verbrechen. Absolute Empfehlung meinerseits, wer Lust hat oder ein Geschenk braucht oder sich was schenken lassen will oder sich selber was schenken möchte. Absolute Empfehlung.
Fun Fact, ich habe mal mit Andreas Bock über eine Stunde über Hermann Winkler telefoniert, wo der Bogen wieder zu Verbrechern geschlagen wäre. Aber ich würde sagen, auch Bastian hat noch einen Medientipp für uns. Und deswegen, Bastian, bitte.
Ich möchte es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir auch Medientipps mitzugeben. Auch wenn ich nicht dabei bin, aber ich hatte ja kürzlich schon mal irgendwie angekündigt, dass ich jetzt bis zum Sommer hinein Medientipps habe und die verfallen ja auch und meine Tippgeber sind auch schon ganz nervös, weil sie sagen, nee, du musst jetzt mal diesen Medientipp bringen. Ich kann aber nicht immer jeden Medientipp bringen. Wir haben ja eigentlich die Policy auferlegt, dass jeder nur einen Medientipp bringt. Deshalb habe ich heute zwei Medientipps mitgebracht und an alle, die nervös werden, das wird alles noch verwendet. Und mein erster Medientipp ist auch ein bisschen in eigener Sache, aber nur ein ganz kleines bisschen. Die aktuelle Ausgabe des Niki-Taka-Podcasts Nummer 49 widmet sich ganz der Regionalliga Nordost. Und die haben eine richtig tolle Herangehensweise, auch eine kurzweilige Herangehensweise. Und zwar haben die verschiedene Akteure der Regionalliga Nordost als Interviewgäste gehört und kurze O-Töne eingefangen, um das Thema Ostfußball, Schrägstrich, Regionalliga Nordost von vielen Seiten zu beleuchten. Viele spannende Perspektiven. Und kleiner Disclaimer, ich war einer dieser Gäste. Ich habe da als einfach nur ein individueller Fan eines Vereins, der in dieser Liga spielt, gesprochen. Ich habe da ein paar Sachen erzählt, wie ich die Attraktivität der Liga sehe, was ich unter Tradition verstehe und wie man das auch in die Zukunft übersetzen kann. Aber das viel Spannendere ist eigentlich, was die anderen da so sagen. Da ist zum Beispiel ein Flo Brückmann mit dabei, der darüber spricht, was den Unterschied ausmacht zwischen Halbprofi und Profi in dieser Liga. Da sind aber auch, ist ein Rocco Teichmann, Sportdirektor von Viktoria, mit dabei. Da ist ein Co-Trainer von Energie Cottbus, der Trainer von Eilenburg, noch andere Spieler aus Babelsberg, die alle erklären, was diese Liga besonders macht, was sie ausmacht und beleuchten das wirklich von sehr unterschiedlichen Perspektiven. Es sind tolle O-Töne, tolle Einblicke, lebt vor allem durch diese Protagonisten, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist was ganz Umfassendes geworden, was der Liga eigentlich ganz gut gerecht wird und was vielleicht auch so ein bisschen uns rausführt aus der Chemiebubble und stärker den Blick auch auf die ganze Liga richtet. Ja, und das in eigener Sache, aber ich habe eigentlich einen anderen Medientipp mitgebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit zwei Wochen mache ich eigentlich kaum irgendwas anderes, als mich mit irgendwelchen Updates zum Thema der ehemaligen RAF-Terroristen Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig zu versorgen. Ich finde das aus vielerlei Hinsicht, vor allem mit so einer soziologischen Perspektive, super spannend, was da passiert. Und also schon dieses ganze Topos, ehemalige, frühere Terrororganisation, hat viel Schrecken über das Land gebracht, sich aber auch schon lange aufgelöst. Und nun ist es so, dass da über viele Jahre ehemalige Mitglieder im Untergrund gelebt haben und immer noch leben. Und mit Daniela Klette ist jetzt eine davon von den Ermittlern gefasst worden. Und man ist nun den anderen verbliebenen, flüchtigen Ex-RAF-Terroristen auf der Spur. Es gibt ja auch noch weitere Untergetauchte. Das alles finde ich irgendwie super spannend. Und mich interessiert halt so, wie ist das so im Untergrund zu leben? Und wie macht man das? Wie stellt man das an? Ja, und ein kleines Aperçu ist ja quasi, dass ein Podcast des RBB Daniela Klette sogar schon auf die Spur gekommen war, indem sie eben halt ja über eine KI Gesichtserkennung auswerten haben lassen und im Internet auf irgendwelche Bilder gestoßen sind auf Basis der alten Verhandlungsfotos, die ja 30 Jahre alt waren, und dann eine Person gefunden haben, die ihr halt eben verdächtig ähnlich gesehen hat, und wie sich heute dann herausgestellt hat, dass es eben genau Daniela Klette war, die sie da gefunden haben im Internet. Sie haben dann diese Spur aber nicht weiter verfolgt, weil dann der Redaktionsschluss nahte. Die konnten das einfach nicht weitermachen und haben es aber trotzdem ausgebreitet im Podcast. Ja, das könnte die irgendwie sein. Aber irgendwie, vielleicht ist es dann auch doch nicht. Und überhaupt, wir haben keine Zeit mehr. Wir hauen das jetzt ins Internet. Total komische Geschichte. Früher hat Journalismus so ja überhaupt nicht funktioniert, dass man quasi auch eine gescheiterte Recherche veröffentlicht hat. Das ist der Legion-Podcast. Und der Legion-Podcast hatte eigentlich nur eine, die haben sich in der Reihe vorher mit ganz anderen Sachen beschäftigt, mit Anonymous und ja, keine Ahnung, da hat einer irgendwie erzählt, hier, guckt mal, ich habe euren Podcast gehört und hier, mich hat mal jemand angesprochen auf irgendeiner Party und hat gesagt, ich bin Daniela Klette und könnte das mal rausfinden und verifizieren. So geht dieser Podcast. Und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass es eine Hochstaplerin war, dass die es eben nicht war. Und aber so als kleiner Beifang von dieser Geschichte haben sie dann halt die wirkliche Daniela Klette gefunden, ohne es zu wissen. Und total absurde Geschichte. Und wenn es nicht Daniela Klette gewesen wäre, die sie da auch wirklich gefunden haben, was ich im Nachhinein herausgestellt habe, würde ich auch sagen, es ist eine absolute Nicht-Geschichte, weil sie vom Scheitern einer Recherche erzählen. Gar nicht mal so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mit dem Wissen hinterher super spannend zu hören. Gibt es zwei Folgen, 45 Minuten, und die haben dann nach dem Auffliegen auch noch eine weitere Folge nachgedreht mit so einem Q&A, wo halt so HörerInnen Fragen stellen können dazu, wie sie damit umgegangen sind und so weiter, wie sie das jetzt bewerten. Ja, also total witzig. Und ich finde das einfach faszinierend, auch so, wie, also ich habe das ja vorhin gesagt, Leben im Untergrund, und auch, sie werden ja jetzt quasi gesucht für die Raubüberfälle, die sie begangen haben sollen. Und dass sie parallel dann halt trotzdem teilweise ein bürgerliches Leben geführt haben und völlig unbedarft auch mit dem Internet offenbar umgegangen sind, zumindest Daniela Klette, weil sie ja einfach auffindbar war, aufspürbar auf Basis von Veröffentlichungen im Internet. Auch wenn das letztendlich nicht die entscheidende Spur war, die sie überführt hat, sondern offenbar ein anderer Hinweis, den es gegeben hat. Ich finde es alles super spannend. Also hört euch diesen Podcast mal an, wenn euch das auch so interessiert. Das sind meine Medientipps.
Vielen Dank an Bastian.
Und abschließend noch mein guter Laune-Medientipp zum Ausstieg. Denn die Netflix-Serie Sunderland Till I Die hat eine neue Staffel bekommen. Leider nur 3 Folgen. Staffel 1 war ja 8 Folgen lang, Staffel 2 6 Folgen lang, jetzt Staffel 3 nur 3 Folgen. Die haben die vergangene Rückrunde begleitet, um den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga. Und es findet am Ende auch ein mehr als nur emotionales Ende, denn es geht ja nicht immer nur ums Sportliche. Wie immer, also generell sind dann der Till I Die eine große Empfehlung, auch die Staffeln davor. Es blitzt immer wieder da auf, was da alles in der Fankultur gesteckt hat in früheren Zeiten und wie viel dann auch der moderne Fußball in England doch kaputt gemacht hat, insbesondere in Sunderland. Also es ist natürlich für alle eine Empfehlung, für alle Fußballfans, für alle Fankulturliebhaber, für alle Traditionalisten. Ich liebe diese Doku-Reihe und kann sie wirklich nur jedem ans Herz legen. Damit würde ich sagen, wir schließen diese wunderbare Folge. Ich danke Kian recht herzlich, dass wir unser Tete-a-Tete hier über die Runde bekommen haben und doch noch ein kleines Roundup zu Chemie in der Liga geben konnten. Und ansonsten würde ich sagen, stellen wir uns online und wenn's der Remus.
Nur die BSG. Na, das gibt's schon. Egal.